palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti und herzlich willkommen zur Late-Night-Folge von Serie Amore. Wir haben gewartet und gewartet auf den vielleicht vermeintlich neuen Tabellenführer. Es ist Montagabend, kurz vor 10, aber es hat nicht sollen sein. Und wie sich das für eine Late-Night-Folge gehört, hier kommt direkt mal der erste Witz. Ich war gerade mal wieder selber Fußball spielen. That's it, that's the joke.
Reicht, reicht.
Oh Gott. Konditionell am Arsch, aber ich sag mal, ich kann's noch. Und mit können meine ich vor allem rumstehen und lamentieren. Also von daher sind wir hier richtig aufgehoben bei Serie Amore. Ihr habt ihn schon gehört, Marius Soike auch wieder am Start natürlich.
Grüße, ich meinen ersten Arbeitstag nach 2 Wochen Urlaub hinter mir und bin deswegen auch so geschafft wie du nach einer Stunde Fußball spielen.
Es waren eineinhalb. Oh. Es waren nur 8 Leute da, 4 gegen 4 auf das irgendwie am Schluss viel zu groß wirkende Feld. Zumindest hatte ich das.
So eine normale Soccerhalle oder was?
Nee, draußen tatsächlich bei Wind und Regen.
Oha, oha, oha.
Also ein bisschen Luft geschnuppert, auch die Aerosole natürlich nicht in der Soccer-Pfeifhalle gelassen. Von daher das Husten, das ihr hört, ist einfach noch der strapazierten Lunge geschuldet. Aber ich merke auf jeden Fall, die Stimme wird dadurch viel besser. Mag ich, solange ich noch Luft bekomme. Also wir haben gewartet, weil Napoli Montagabend gespielt hat. Jetzt ist gerade vorbeigegangen. Ich habe selber Fußball gespielt. Und deswegen habe ich Marius abgestellt, das Ganze mal zu verfolgen. Und heute Mittag schon mal jemand auf Twitter geschrieben. Weiß gerade nicht mehr, wer es war. So einmal aus dem Augenwinkel gesehen. Ihr könnt jetzt auch gleich aufnehmen. Geht 1-1 aus. Die Torschützen hat er da doch nicht richtig getippt. Aber im Endeffekt geht es 1-1 aus. Und Napoli kann nicht an den ersten Platz der Tabelle springen. Was war da los, Marius? War es dann doch so auch, ich habe ja, also Cagliari sollte man nicht mehr unterschätzen, haben wir schon das ein oder andere Mal gesagt. Ich habe nur dann noch die Startaufstellung gesehen, Spalletti hat schon relativ viel rotiert, sie haben aber auch schon wieder ein bisschen Verletzungssorgen, muss man sagen. Nicht mehr ganz so rosig, aber weiß ich nicht, ist Petagna Startelf, why?
Ich hab's jetzt nicht so genau verfolgt, warum, aber Osimhen saß ja auf der Bank, ist gekommen, hat getroffen. Das wird sicherlich Belastungssteuerung sein, da dachte man.
Aha, schönes Wort. Ja, oh, ja. Redet wie Florian Kohfeldt hier, der feine Herr.
Das ist freilich. Zwischen den beiden Barca-Spielen, da gab's ja das 1-1 im Nou Camp letzten Donnerstag, das ich nicht gesehen habe, aber was ja gar nicht so schlecht klang. Und nächsten Donnerstag ist es ja schon wieder soweit.
Richtig.
Und ich denke mal, da dachte man jetzt gegen den Abstiegskandidaten, kann man es zumindest erstmal auch mit der zweiten Reihe versuchen. Mhm. Also auch Fabian Ruiz saß ja von Anfang an auf der Bank zum Beispiel. Und ja, diese Einstellung hat dem in die Karten gespielt, was Cagliari angeboten hat. Die haben nämlich, also bis an die Zähne bewaffnet gekämpft, bis zum Umfallen.
Okay.
Das war echt höchst beeindruckend. Also das hätte auch eine Juric-Truppe sein können. Da ist wirklich, also wenn ich das auch vergleiche mit dem, wie ich sie in San Siro gesehen habe, Anfang Dezember, das ist nicht so lange her.
Ja.
Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also echt, die haben sich wirklich, also sprichwörtlich zerrissen auf dem Platz. Und deswegen, eigentlich wäre ein Sieg für Cagliari verdient gewesen.
Okay, ja, ich habe gerade, bin ja kein Fan davon, von dieser Statistik, aber wenn man es gar nicht gesehen hat, Expected Goals 1,72 zu 1,4 mit Vorteilen für Cagliari, auch 13 zu 7 Schüsse gesamt, 5 zu 3 davon aufs Tor. Oh, Di Lorenzo verletzt runter auch noch?
Ja, der hat am Anfang einen auf den Kopf bekommen.
Ah, okay.
Und ist dann nach 20 Minuten ausgewechselt worden. Malquid kam da, der dann auch runter musste. Dadurch hat Zanoli mal ein paar Minuten bekommen. Das fand ich eigentlich ganz cool. Hm. Aber ja, das hat natürlich dann auch der gesamten Struktur bei Napoli jetzt nicht gerade gut getan, dass mit Di Lorenzo dann irgendwie auch so die Seele des rechten Offensiv- und Defensivspiels dann schon wieder runter musste. Und ja, die haben niemals so richtig Zugriff aufs Spiel bekommen. Dabei hat man gesehen, also wenn sie wirklich mal mit Überraschungsmoment, mit Geschwindigkeit, da musste einmal dann in der zweiten Halbzeit nach dem Gegentor Koulibaly nach vorne rennen, um da ein bisschen Unruhe zu stiften, dann wurde es auch gleich gefährlich. Da ist natürlich die individuelle Klasse wesentlich höher. Aber ansonsten hat die Einstellung, so lapidar das klingt, in diesem Spiel den Unterschied gemacht. Und ja, eine Chance nutzen sie dann halt durch Osimhen, ne? Aber ja, das mit dem Expected Goals, so, das kommt schon hin. Also Marin hatte zwei super Chancen, einen Schuss von der Strafraumkante, eine fast verwandelte direkte Ecke. Natürlich hat Cagliari auch Glück, dass Ospina tierisch patzt.
Okay, ein Tor von Pereiro, glaube ich.
Genau. Das war eigentlich so eine halbhohe Hereingabe von aus dem Halbfeld so ungefähr, also nicht ganz Halbfeld, aber so auch an der Strafraumecke mit links so halb hoch reingezwirbelt und Ospina fast drunter durch so quasi.
Okay, ja, auch das übrigens ein roter Faden, glaube ich, der sich durch die Folge ziehen könnte.
Ja, niemand hat Bock Meister zu werden und die guten Torwarte patzen.
Ja, unfassbar, Mann. Ja, aber du hast es gesagt, also man kann Spalletti ja schon auch irgendwie ein bisschen verstehen. Barca gespielt gerade, Barca schon wieder vor der Brust, danach auswärts Lazio und dann eben das Spitzenspiel gegen Milan. Da ist dann vermeintlich das Spiel eben bei Cagliari das letzte gewesen, wo man ein bisschen mal hätte rotieren können.
Zumal man ja auch, also ich weiß nicht, die anderen haben ja alle nicht gewonnen. Das heißt, wenn du das nicht verlierst, dann verlierst du ja auch nichts sozusagen. Ne? Also.
Ja, also man ist punktgleich mit Inter, die haben ja immer noch dieses eine Spiel weniger. Und zwei hinter Milan. Theoretisch hat man es ja dann mit einem Sieg gegen Milan in der eigenen Hand auch dran vorbeizuziehen. Aber es wäre schon da jetzt zwei Punkte mehr auf dem Konto. Aber also ohne das Spiel gesehen zu haben, folge ich da natürlich dann deinen Einschätzungen. Und das ist ja das, was wir auch gesagt haben, was Cagliari gerade ausmacht. Also bestimmt kein Team, das man im Vorbeigehen schlägt. Und das werden wir dann bei dem einen oder anderen Verein aus der Tabellenspitze dann noch im Verlaufe der Folge auch noch besprechen, dass das auch bei vielen anderen gerade nicht mehr so der Fall ist. Vor allem, wenn dann also die eigene absolute letzte Entschlossenheit fehlt. Weißt du, was ich gelernt habe?
Na?
Man muss einfach nur viele Synonyme für Mentalität finden. Mhm. Nicht Mentalität sagen, sondern andere Sachen und alle stimmen einem zu.
Weil das kommen wir ein paar raus?
Einstellung. Mhm. Das Wort, was ich gerade eben gesagt habe, Entschlossenheit.
Ja. Aber nicht das Lieblingswort von Michael Zorc, ne?
Was ist das von Michael Zorc?
Eier zeigen.
Ach so.
Das lassen wir.
Okay, ich dachte, das wäre von Oliver Kahn.
Ah nee, Männerfußball
sagt Männerfußball? Ah ja, okay. Ja, ja. Mhm. Gut.
Alles eine Suppe.
Ja. Dazu würde eigentlich schon passen, dass wir heute die 90er-11 machen, oder? Wenn wir da auch so stehen geblieben sind. Ne? Okay. Aber schauen wir mal, ob wir da noch hinkommen, weil irgendwann ist hier Zapfenstreich angesagt. Auch ein Wort, das aus dem Wortschatz raus muss, kommt nämlich auch vom Militär. Oh, wir verlieren uns heute in dem... Wir werden uns heute das eine oder andere Mal verlieren. Ich sehe es schon kommen. Der Tag war lang und der Sauerstoff geht zu Ende oben da in der Birne. Nee, aber nur kurz, um das zu Ende zu bringen. Denn ich finde das so lustig. Ich habe da mit einem Kollegen am Wochenende drüber diskutiert, dass sich alle so aufregen, wenn man Mentalität sagt. Aber die Spieler sagen ja selber auch oft, sie wollen es halt nur nicht so hören. Deswegen, wenn du sagst Einstellungssache, weil du hast es ja auch gesagt, das klingt platt, aber ist halt auch ein Faktor. Du kannst nicht auf der einen Seite sagen, es ist eine Kopfsache, und dann auf der anderen Seite sagen, komm, geh mir weg mit der scheiß Mentalitätsfrage. Hängt halt schon miteinander zusammen.
Yep.
Gut, hätten wir das geklärt. Barca haben wir schon kurz angesprochen, war ein guter Auftritt, meine ich da, in Camp Nou. Und dann nur durch einen, man las einen Elfmeter, der tatsächlich wahrscheinlich in einer anderen Liga zum Beispiel überhaupt erst gar nicht gecheckt wird vom VAR. Sonst hätte man da vielleicht sogar direkt einen 1-0-Sieg mitgenommen bei den Katalanen.
Jetzt aber ist es natürlich ärgerlich, dass die Auswärtstorregeln nicht mehr gibt, ne?
Das ist richtig. Aber in der jetzigen Verfassung kannst du auch gegen Barca, glaube ich, gewinnen.
Ja.
Gut. Springen wir dann zu den nächsten Partien, wo gepatzt wurde, oder? Denn richtig gepatzt, wobei das müssen wir auch mal ins Verhältnis setzen, ne? Also unentschieden gegen Cagliari oder zu Hause gegen Sassuolo verlieren. Was wiegt denn jetzt schwerer? Stelle ich mal die Frage in den Raum.
In Bezug auf das, was Inter auch die Wochen davor gespielt hat, würde ich sagen, dass das schwerer wiegt. Denn dieser Auftritt, da haben Leute im Transfermarktforum von Inter schon das K-Wort in den Mund genommen.
Was ist das K-Wort?
Konnte, nein, Krise.
Ach so, Krise, ah. Ja, also Ergebniskrise.
Ja, genau. Ist natürlich klar, gegen Liverpool, die waren Favorit und da hat man sich auch nicht schlecht geschlagen in der Champions League. Ja.
Sie machen das, tatsächlich die Tore gerade nicht, ne?
Ja, genau.
Das Lautaro war jetzt auch 6 ja. oder 7 Spiele nicht mehr getroffen.
Genau, das war jetzt auch jetzt im Spiel bezeichnend. Also natürlich hat Concili einen exzellenten Tag.
Absolut, ja.
Aber Dzeko, Perisic und wer da noch alles Chancen hatte, vor allem Dzeko, ne? Dumfries hatte, glaube ich, auch eine noch, als er gekommen ist.
Ja, der Freie macht noch ein Tor, das dann aberkannt wird.
Ja, genau.
Warum Wobei, das war auch, glaube ich, schon mit dritte Minute in der Nachspielzeit.
Ja, weiß ja, ja. Da, also da wäre nichts mehr gegangen, aber ist auf jeden Fall die erste schwierigere Phase, die Simone Inzaghi als Intertrainer jetzt durchleben muss. Und das ist natürlich kann ich mich auch bei mir selbst bedanken, weil ich Inter ja schon zum Meister gemacht habe.
Ja, dann bedanke ich kurz bei dir selber.
Ja, hast du gut gemacht.
Aber hast für die Spannung gesorgt. Man, wir sind dir dankbar alle.
Stimmt, dann ist es gejinxt, ne? Das ist dann auch, das ist auch gut, ja. Ja, man, was man natürlich auch gemerkt hat, da haben auch einige gefehlt. Also Bastoni ist ja gesperrt und Brozovic war auch gesperrt. Und das hat man vor allem gemerkt in diesem Spiel. Also wie krass der Mannschaft abgeht.
Ja.
Auch gegen eine Mannschaft, die spielerisch dagegen hält. Das ist schon ja, bezeichnend gewesen. Also da Gagliardini dann als Ersatz, das ist ja vom Grundsatz her auch kein schlechter Kicker. Aber der fiel da halt schon krass ab jetzt.
Und vor allem, das ist ja auch schon so ein Ding gewesen, was wir auch immer gesagt haben. Das war eine Zeit lang auch, du konntest Inter halt auch schlagen, wenn du ihn aus dem Spiel genommen hast, wenn er mit dabei war.
Ja.
Und das ist schon exorbitant aufgefallen, wie ich finde, in der Partie. Haben auch alle geschrieben, also es liegt auf der Hand, das ist irgendwie kein Hot Take, würde ich mal sagen. Aber ich erwarte natürlich von der Spitzenmannschaft schon auch und den Spielern darum, wenn wir auch immer über die Breite des Kaders bei Inter sprechen, dass sie das besser auffangen.
Genau, also da müssen dann eben die Vidals und keine Ahnung, das sind ja alles erfahrene Spieler. Da für ein Spiel muss man das dann eben mal erwarten können. Und ja, jetzt geht es als nächstes gegen Genua. Da kannst du ja eigentlich in Anführungszeichen nur verlieren.
Ja, die haben jetzt viermal unentschieden gespielt oder so, ne?
Ja, genau. Und ja, die werden eben auch mit so einer Einstellung wie Cagliari gegen Napoli jetzt rangehen. Und wenn Inter das da nicht relativ früh geordnet bekommt, dann wird Brozovic ist dann wieder dabei. Aber wenn die das nicht früh geordnet bekommen, dann kann das auch unangenehm werden.
Definitiv.
Wahrscheinlich sage ich das jetzt und sie gewinnen 4-0, aber
ja, ist ja auch wieder möglich, aber und da sind wir auch wieder bei der, ich nenne es mal nicht Einstellungssache, aber das ist natürlich schon auch eine Herangehensweise an das Spiel, wo ich dann auch Inzaghi in die Pflicht nehme. Denn ich meine mal, behaupten zu wollen, dass du bei Cagliari zum Beispiel, wenn du gegen die spielst, kannst du erwarten, dass du diese Härte und diesen Kampf bekommst. Und bei Sassuolo kannst du erwarten, dass die spielerisch dir versuchen, Paroli zu bieten, dass sie dieses auch dieses Angriffspressing spielen, was eben dann auch da eben in den Positionen, wo sonst Brozovic ordnet, dir Probleme bereitet. Und das ist schon auch was, worauf man sich einstellen kann. Und Sassuolo hat jetzt das Auswärtsspiel gegen Milan auch schon gewonnen in der Saison. Zweimal in San Siro, 3 Punkte mitgenommen. Also das fand ich, ja, die sind schon auch in der Anfangsphase das bessere Team, aber ich fand es super blauäugig teilweise tatsächlich, von dem, ja, was voll. Ich gesehen habe.
Also wie Calhanoglu den Ball vor dem 0-1, glaube ich, schon verliert, genau, vor dem Tor von Raspadori in der 8. Der spekulierte halt auf Foul, aber war halt keins, ne? Und dann rollt der Angriffszug von Sassuolo und hinten stimmt die Zuordnung auch nicht so richtig. Beim 2-0 von Scamacca ja nochmal viel schlimmer, als die Abseitsfalle völlig versagt hat. Also die Abstimmung zwischen Perisic und Di Marco. Ja, da hat also Sassuolo in die Schwachstellen, die sich ergeben haben im Interdefensivblock, haben sie perfekt reingestochen. Und da geht auch, also ich meine, Berardi trifft noch die Latte, der Sieg geht natürlich auch absolut in Ordnung.
Voll, und man muss ja auch dazu sagen, das war leicht rotiert und Brozovic hat eben gefehlt, aber es war ja jetzt auch keine 1C-Truppe. Also.
Nee, vor allem nicht, also Di Marco und Damian und so, die haben ja auch alle häufiger schon gespielt in dieser Saison, so ist das ja nicht. Ja.
Weil du es gerade gesagt hast, ne? Also es folgt die Auswärtspartie bei Genua und dann kommt schon wieder Derby. Hinspiel in der Coppa Italia. Ja. Also das ist auch nicht so, dass mir das irgendwie jetzt super gelegen kommt, da diese leichte Schwächeperiode einzustreuen. Haben wir gesagt, dass Brozovic verlängert?
Haben wir nicht gesagt. Haben wir, glaube ich, in den letzten Wochen irgendwann schon mal gesagt, aber jetzt ist es ja dann soweit. Ne?
Du hast hier in unseren Notizen noch geschrieben, CL raus gegen Liverpool. Du sagst, da gibt es kein Comeback?
Naja, nein,
okay.
Also, bei aller Liebe für den italienischen Fußball, das ist illusorisch, denke ich mal.
Okay. Ich weiß nicht, nach all dem, was du gesagt hast, ob du in nächster Zeit irgendwann mal gedenkst, mit Thomas Hörner ein Bier trinken zu gehen?
Ja, ich denke mal, der wird das auch schon realistisch einschätzen können. Und ich bleibe ja auch immer noch dabei, dass Inter Meister wird.
Okay. Komm, wir sind bis ganz gut durchgekommen, haben wir vor uns überlegt, sprechen wir es an oder sprechen wir es nicht an. Aber einer stach ins Auge noch bei Sassuolo, geben wir den HörerInnen mal kurz noch mit. Ein Kollege Tresoldi, junger Mann, bei Sassuolo eingewechselt. Erzähl uns mehr. Genau, ich hatte ihn gar nicht auf dem Schirm, muss ich sagen.
Ich hatte ihn echt nicht. Also tatsächlich auch nicht. Musste jetzt sicherlich irgendwann mitbekommen, als der Transfer getätigt wurde. Also der kam für 5 Millionen von Grêmio aus Porto Alegre. Ist ein 22-jähriger Innenverteidiger, Brasilianer, ist jetzt eingewechselt worden für Kahn Ayhan. Er hat vorher in der Copa schon zweimal über 90 Minuten gespielt, aber das war sein erster richtiger, längerer Einsatz in der Serie A. Und okay. Es wurde bei Twitter der Hinweis gegeben, dass man den ja mal im Auge behalten soll. Und ich habe mich jetzt nicht sehr ausführlich für Tutti Liocchi Su vorbereitet, aber Tresoldi hat einen richtig guten Eindruck nach seiner Einwechslung gemacht. Sowieso bis auf Kirikesh, der manchmal ein bisschen zu langsam und hüftsteif war. Und das kennt man.
Und dem Moment muss ich nochmal husten. Also langsam und hüftsteif. I can relate.
Kirikesh und Rika, Innenverteidiger-Duo. Nee, Tresoldi, da haben sie wohl mal wieder richtig gut gescoutet. Jedenfalls, wenn er diese Eindrücke, die er jetzt in dem Interspiel gemacht hat, bestätigen kann, packt ihn auf die Watchlist.
So. Wollen wir direkt zum nächsten Spiel springen?
Ich denke, das bietet sich an.
Jo. Patzen. Das ist Serie A, italienische Liga 2, würde ich so fast sagen, ne? Aber im Gegensatz Ja, wobei, es ist eigentlich fast auch tatsächlich Milan auch nur unentschieden trotzdem Platz 1 behauptet. Ich wollte irgendeinen Werder-Vergleich machen, aber ich krieg's nicht mehr hin. Lassen wir es einfach bleiben.
Hat Werder gepatzt?
Ja, Werder hat nur 1-1 gegen... Ach, das war gar nicht auf Werder bezogen, was du geschrieben hattest.
Was denn?
Irgendwie, als du am Wochenende mal geschrieben hattest, ja, hier nur unentschieden gegen den Tabellenletzten und Tabellenführung verspielen.
Das bezog sich auf Milan.
Ach so, das ist lustig. Ich dachte, das bezog sich auf Werder, weil Werder nur 1-1 gegen Ingolstadt gespielt hatte.
Ist der Zauber von Ole? Nein, ist er nicht. Ole ist super.
Ja, vielleicht war es gerade gut, weil jetzt niemand mehr mit dem ganzen dummen Otto Rehhagel-Take kommt. Es wäre der 8. Sieg in Folge gewesen. Und man führte bis 5 Minuten vor Schluss gegen die Schanzer. Hochsympathischer Club aus Bayern.
Die Beiersdorfer war immer fast mein Nachbar. Jahrelang.
Stimmt, der ist bei Ingolstadt jetzt, oder?
Ja. Genau.
Irgendwas?
Ah. Schlagen wir den Bogen. Reggiana, die Beiersdorfer. Reggiana ist auch nicht so weit weg von Mailand.
Man kann den Bogen auch so schlagen, tatsächlich. Ingolstadt, deutsche Salernitana. Die haben auch tatsächlich zur Rückrunde sehr viele neue Spieler geholt.
Und sehr gut.
Sind nicht unbedingt so noch das Fallobst, was es noch in der Hinrunde war. Und das kann man ja bei Salernitana wirklich auch sagen. Ich hatte jetzt schon mehrere Spiele von denen gesehen, wo ich die tatsächlich recht ansprechend fand. Also das 2-2 gegen Spezia, dass sie gewinnen müssen, gegen Genua 1-1. Und jetzt da waren sie schwach, okay, das habe ich nicht richtig gesehen, aber halt dreimal in Folge jetzt ohne Niederlage. Und vor allem der Kollege Bonazzoli fährt ganz gut auf. Fallrückzieher-Tor, wie man auch immer man das nennen möchte, gegen Milan gemacht. Und da kommen wir dann eben jetzt kurz auf Kollege Magnar zu sprechen. Letzte Woche haben wir noch gelobt und vorhin übrigens Handanovic bei Inter auch gepasst, ne? Das haben wir vergessen.
Aber stimmt.
Da geht er auch runter wie eine Bahnschranke.
Das ist aber auch nicht das erste Mal.
Das ist richtig. Und ja, der Milan-Keeper, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was er da beim Ausgleichstor vorgehabt hat zu tun.
Nee.
Oder?
Also, nee, ist schwer zu sagen, ja.
Da irrte er ein wenig durch den Strafraum. Und so sehr ich die Jungs da aus Salerno gelobt habe, muss ich schon auch mal sagen, Milan, wenn du nach 5 Minuten bei Salernitana in Führung gehst, dann erwarte ich, dass du die danach herschrubbst.
Ja. Ja, und, klar.
Und dann müssen sie ja irgendwann sogar froh sein, dass sie es nicht verlieren. Das, ich finde, das gehört zur Wahrheit dazu, weil da waren die irgendwann richtig angezündet, als dann Juric 72. rum oder so das 2-1 macht. Da ist tatsächlich über geile Stimmung, finde ich.
Nächste Saison, komm, mit, wenn Parma da auswärts spielt, dann fahren wir da.
Komm, Parma, geht doch noch hoch, Marius.
Klar.
Belief. Und Rebic macht dann ein gutes Tor, was aber auch schon so auch dafür spricht, dass da war jetzt nicht, dass da noch groß der Angriff zu Ende, da wurde halt dann nur einer reingewämst.
Ja, er hat ihn reingezwungen, auf jeden Fall.
Ja. Hinterlässt mich trotzdem insgesamt ein bisschen ratlos. Es war übrigens, ja genau, Premiere, Davide Nicola. Finde ich, muss auch erstmal den Mut haben, als Tabellenletzter da irgendwie noch so einen geiles Trainerankündigungsvideo zu drehen. Falls ihr es nicht gesehen habt, müsst ihr mal auf dem Twitter-Kanal von Salernitana vorbeischauen oder Instagram. Ich weiß es nicht genau, wie ich es gesehen habe. So, da wurde nochmal die Drohne eingesetzt und da wieder Nicola mit wehendem Haupthaar, wie er das Trainingsgelände zum ersten Mal betritt.
Toll.
Dachte ich mir auch, also wenn du dafür noch Zeit hast. Aber ja, es gehört irgendwie zum Game dazu, ne? Inzwischen.
Ich hoffe, dass Stefano Colantuono nicht abends noch auf der Parkbank an der Promenade Zeitung gelesen hat und dabei fotografiert wurde, so wie Castori.
Was war das?
Da hat irgendwie jemand bei Twitter so ein Foto geteilt, wo Herr Castori an der, ja eben am irgendwie am Wasser sitzend nach seiner Entlassung gesehen hat.
Okay. Trauriges Bild. Nee, aber was ich gerade schon gesagt habe, also den einzigen Take, den ich zu der Partie machen kann, ist, dass Salernitana wirklich, wir haben gesagt, es ist vogelwild und ja, willenlos, was sie da gemacht haben im Wintertransferfenster. Aber ein bisschen was funktioniert.
Ja, ist natürlich, also sie haben ja nicht mit 11-9 gespielt, sondern eher so mit 3-4.
Mhm, ja.
Und ja, Davide Nicola ist natürlich für so eine Situation auch ein guter Trainer, kannst nichts sagen.
Mhm.
Also die müssen sie jetzt eigentlich mit ihm noch gut die Saison zu Ende spielen, mit ihm absteigen, dann können sie mit ihm auch wieder hochgehen.
Ja, glaubst du?
Ja, also klar, wenn die das dann ordentlich planen, den Kader mit ihm zusammen, dann ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit.
Okay. Ribéry hat sich verletzt, meine ich, sogar am Knie. Das muss man noch dazu sagen. Aber ja, du sagst die 3-4, es war Radovanovic in der Mitte, hinten Fazio, der da ein bisschen Erfahrung reinbringt.
Tatsächlich auch den Fehler gemacht hat vom 0-1.
Ja, okay. Das ist aber auch schon wenig Spielpraxis zuletzt.
Ja,
aber ich glaube, das macht trotzdem irgendwie, hilft trotzdem generell, glaube ich.
Sicherlich.
Vielleicht auch in der Kabine. So. Heute werden die Floskeln getroschen, Mann, ey. Aber klassischer Kabinenspieler.
Mhm.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn die jetzt einfach da noch weiterhin die ganzen Spiele so ein bisschen alles oder nichts angehen, dass noch der ein oder andere Gegner Probleme mit denen haben wird. Und bei Milan fand ich eben bezeichnend irgendwann so, wenn die Gesichter von Rafael Leao und auch Giroud mal geguckt hast zwischendurch irgendwann, es war mehr Verzweiflung oder so dieses Come on, wirklich?
Ja,
gewinnen wir jetzt wirklich nicht hier in Salernitana, anstatt dass da irgendwie so, okay, und jetzt spielen wir haben noch 20 Minuten und jetzt spielen wir die halt komplett an die Wand und gewinnen sie noch 4-2. Das hat mir gefehlt.
Ja, stimme ich zu.
Milan, aber dann auf jeden Fall kann das wieder gut machen in den nächsten Wochen gegen, hilf mir auf die Sprünge, gegen wen spielen sie am Wochenende? Udinese.
Auch unangenehm.
Dann eben, ja, auch unangenehm, stimmt. Dann eben Derby, dann in Napoli.
Nett.
Ja.
Natürlich dann zwischendurch kein Liverpool, kein
ja.
United oder was auch immer. Das hilft. Und mit Blick auf den Sommertransfermarkt, das ist auch ein guter Sprung.
Ich wollte es gerade sagen, hilft vielleicht sogar jetzt noch ein weiterer Sponsor, oder?
Wolltest genau, du das, sagen? Das wollte ich sagen. Da gab es, da kam nämlich noch bei Twitter unter dem Hashtag Serie Amore, ihr könnt das auch tun, eine Frage von Marc rein, Almirante Marco, der uns ja letztens mit dem wunderbaren Stadionerlebnis vom Derby gegen Inter beehrt hatte. Der hat die Verkündung des Deals mit WeFox getwittert. Das ist der neue Insurance-Partner von Milan. Okay. Vielleicht heißt die neue Arena dann WeFox Park.
Okay, und dann hüpfen da Füchse rum? Oder ist das italienische, englische Bausparkasse? Haben die einen Fuchs als... Das wäre geil, wenn das so...
Das wäre geil, ja.
Der Bruder vom Schwäbisch Hallfuchs wäre.
das wäre schön, ja. Wenn also habe ich nicht recherchiert, wenn Marc, wenn du da Bescheid weißt, sag gerne Bescheid. es ist der Insurance Partner von Milan und der erste Back-of-Shirt-Sponsoring-Deal und an dem verdient Milan 7 Millionen Euro.
Einmalig oder pro Jahr?
Ja.
Okay.
Ja. Ich weiß nicht, gibt's da nicht dann so am Anfang vielleicht so eine Anfangs-, das wird halt am Anfang gezahlt und dann läuft es über die Vertragsdauer. Wobei, wenn es ein Trikotsponsor ist, vielleicht gibt es dann auch jährlich, ne? Also.
Okay, ich weiß nicht, ich habe das letzte Mal, dass ich mir für irgendjemanden einen Aufkleber hinten auf den Arsch geklebt habe und dafür Geld bekommen habe, ist ein bisschen her.
Ja. Das kannst du ja das nächste Mal bei dem Bier nochmal erzählen.
Okay.
Aber ja, von Marc gab es die Frage, ob es in der, weil es jetzt eben zum ersten Mal ein Rückensponsor von Milan ist, ob es eigentlich Einschränkungen hinsichtlich der Sponsorei in der Serie A gibt. Es ist bekannt, es gibt Ärmelsponsor, Brustsponsor und Rückensponsor. Aber dann gibt es ja auch so andere Ligen wie Österreich und Frankreich auch, sehr extrem teilweise, wo die Trikots und Hosen komplett zugepflastert sind. Auch richtig geil. Ich interessiere mich auch nebenbei so ein bisschen für den Fußball in Paraguay.
Okay.
Und, ja. Da spielt Roque Santa Cruz immer noch.
Mhm. Was, der spielt noch?
Ja.
Ach, hör auf. Wie alt ist der?
40.
Und der sieht halb so alt, wobei Claudio Pizarro kann man, der sieht auch noch.
Ja.
Roque Santa Cruz spielt noch Fußball. Bei welchem Verein?
Libertad Asunción.
Du interessierst dich wirklich dafür, ne?
Ja, doch, klar. Ich habe auch mit dem Kollegen Joe Skiba, Folgeempfehlung, bei Twitter einen Podcast darüber aufgenommen. Der kommt demnächst.
Oha, okay.
Naja, kommen wir
zurück. Schön, dass du das mit mir abgesprochen hast.
Ja.
Was? Also.
Wenn du das nächste Mal im Nachholspiel bist, dann...
Ja, genau. Grüße an dieser Stelle.
Also, kommen wir zurück zum juristischen Teil dieser Sendung. Ich habe mich durchs Regelwerk gekämpft. Es gibt ein extra Regelwerk mit 8 Paragraphen oder so, zum, wie das mit den Trikots alles so sein muss in der Serie A. Und was man nicht darf, ist natürlich ab 22, 23 dürfen die Trikots nicht mehr so grün wie der Rasen sein. Mhm. Darüber haben wir schon mal gesprochen.
Ja.
Es darf nicht für Produkte geworben werden, die gegen Gesetze verstoßen, sowie politisch, religiös oder rassistisch sind.
Mhm.
Oder die für Anlässe werben, die gegen das allgemeine Anstandsgefühl verstoßen.
Okay.
Also darf wahrscheinlich nicht, gut, ich weiß nicht, ob religiös, ob Porco Dio da dann drunter fällt.
Ja.
Also das darf auf jeden Fall nicht passieren. Und
okay, wer definiert das generelle Anstandsgefühl?
Und dann im Zweifelsfall doch die Kirche, ne?
Okay. Macht der Papst auch in Bitcoins oder warum darf jeder Depp mit so Scheiß drauf rumlaufen?
Mit Sicherheit. Auf jeden Fall ist Sponsorenwerbung nur auf der Vorderseite des Trikots, auf der Rückseite des Trikots unter der Nummer und am linken Ärmel erlaubt. Da gibt es dann bestimmte Quadratzentimeter Größen, 350, 200 und 100. Definitiv nicht ist es zulässig auf dem rechten Ärmel, auf den Kragen der Trikots und auch nicht auf den Hosen und Stutzen. Da dürfte höchstens das Ausrüstersymbol drauf sein.
Okay.
Also das jetzt eben unter der Nummer auf dem Rücken, auf der Brust, da dürfen es auch zwei sein, wenn sie dann auch nicht jeweils bestimmte Größen überschreiten. Und auf dem linken Ärmel mehr darf es nicht sein.
Okay. Frage mehr als ausführlich beantwortet, würde ich sagen.
Dafür bin ich da.
Sehr schön. Danke. Dann können wir weitergehen. Ich habe auf dem Zettel stehen Roma Hellas. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht so viel über das Fußballspiel reden. Da gibt es noch mehr Gesprächsstoff. Das hat mir gefallen, was ich da gesehen habe.
Josies Zeichen ja. In Richtung Pairetto.
Ja, einfach komplett das ganze Spiel, so wie er sich gebahrt hat. Ich glaube, Vito hat es auch so toll geschrieben. Er ist halt schon einer, der weiß, was die Leute hören wollen, etc. pp. Holt er mich auch komplett mit ab, so. Ne? Ich weiß das alles. Das ist auch dummes, aber ich mag das. Deswegen mag ich ihn. Ich mag, wenn er mit auf den Knien über den Rasen rutscht. Ich mag, wenn er den Fans irgendwie zeigt, hier 3 Titel habe ich bei euch gewonnen. Oder ich mag das. Das gehört dazu. Und ich fand das auch geil tatsächlich, man hat die rote Karte ja nicht live gesehen, aber die Serie A hat ja dann sogar, hat es das erste Mal gesehen in Zeitlupe, dieses Hörersymbol.
Ah.
Das müsst ihr euch nochmal angucken. Nachspielzeit, als es dann schon 2-2 stand. Und er hat sich natürlich die ganze Zeit aufgeführt und man muss sagen, in den Situationen, wo das dann entstanden ist, da war gar nichts so Schlimmes. Das waren halt mehrere Male hintereinander, dass der Ball in den Strafraum rein geprügelt wurde und meist sogar auch noch vertretbar auf Stürmerfoul entschieden wurde.
Ja, also mir wäre da jetzt auch keine so wahnsinnig strittige Szene irgendwie in Erinnerung geblieben, keine Ahnung.
Aber Jose hat sich benachteiligt gefühlt und hat, um das jetzt da der Vollständigkeit halber eben um noch zu erklären, dann dem Schiedsrichter den Telefonhörer gezeigt. Und das hat den Hintergrund, dass der Papa war es, oder? Der Papa von Pairetto damals in den Calciopoli verwickelt war. Wohl auch Anrufe von damaligen Juve-Präsidenten Mochi bekommen hat. So habe ich das verstanden.
Genau, so habe ich es auch verstanden.
Okay. Und er hat dann, glaube ich, nochmal nachgelegt und hat gesagt, dich hat ja Juve geschickt oder so. Ja, das ist das, was wir wollen.
Ja.
Das ist Seifenoper, das ist Drama und lenkt natürlich in erster Linie davon ab, dass es bei der Roma ziemlich beschissen läuft, muss man sagen, einfach.
Ja, Punkt. Mourinho brauchte zwei 18-, 19-Jährige. Darüber wird natürlich jetzt auch wahrscheinlich mehr geschrieben, als darüber, dass sie nicht gewonnen haben und Hellas sie teilweise in der ersten Halbzeit hergespielt hat.
Mhm.
Christian Volpato und Eduardo Bove, die beiden jungen Talente, drehen das 0-2.
Und mir hat übrigens auch Salewski gefallen, als er reingekommen ist für Vigna. Oh ja. Das ist jetzt halt so ein bisschen die Frage. Kann Mourinho wirklich anfangen, jetzt Junge ranzuführen? Oder ist das so tatsächlich Zeichen der Hilflosigkeit? Oder der, mir ist es eh schon egal, jetzt macht irgendwie einfach. Also, es ist vogelwild. Und sie verlieren jetzt so langsam aber sicher auch den Anschluss da nach oben, muss man tatsächlich festhalten.
Also letztlich war das Unentschieden, dass sie das Unentschieden jetzt gegen Hellas noch geholt haben, damit haben sie sich die vom Hals gehalten.
Ja,
man genau. Hat natürlich Glück, dass oben auch kein anderes Team gewonnen hat, außer Florenz.
Ja, sonst wäre aber Hellas noch auf einen Punkt rangekommen, das stimmt.
Aber vielleicht geht Mourinho ja wirklich voll auf die Conference League. Dann spielen sie nächste Saison auch international.
Ja, stimmt. Auch eine Möglichkeit. Aber ja, also das ist, man kann hier rumranten, man muss einfach sehen, 0-0 gegen Genua, 0-2 gegen Inter, das 2-2 gegen Sassuolo, jetzt das 2-2 gegen Hellas, die wirklich müssen auch mal wieder eine Hellas-Folge machen, würde ich einfach sagen. Also die sind, Hellas ist nice, Antonin Barak, muss man einfach sagen wieder. Ja, wobei, ja. An dem einen Tor ist er ein bisschen mitschuld, muss man sagen, da klärt er ein bisschen dämlich in die Mitte raus. Es geht jetzt weiter bei Spezia für die Roma, dann gegen Atalanta, dann in Udine, dann Derby, das ist vor der nächsten Länderspielpause, warum auch immer nochmal eine Länderspielpause ist. Ach so, hier, Playoffs.
Ja.
Da ist dann das Derby, Ende März.
Ja, bis gut, dahin, wenn es da bis dahin schlecht läuft, kann es ja Mourinho eigentlich nicht entlassen, ne? Aber das wäre dann wahrscheinlich der Zeitpunkt, wenn man das auch noch verliert.
Das würde finanziell zu seinem Nachteil ausgehen, wenn er entlassen werden würde, ne?
Ja, damit hat er keine schlechten Erfahrungen in London gemacht.
Ja, aber ich glaube, da hier schon mal Markus oder andere Roma-Fans, die sich berufen fühlen. Ich glaube, das ist irgendwann in den nächsten Wochen auf jeden Fall ein Anlass für eine Sonderfolge.
Ja, denn Flo hat sich bei Instagram auch schon einen Roma-Brennpunkt gewünscht, denn ich zitiere mal, hier ist ja echt einiges im Argen. Also Mourinho ist nicht mehr tragbar, Spieler wie Afena, Jan und Kumbulla starten immer, besonders Erstgenannter, bekommt viel zu viele Minuten, finde ich. Ehrlicherweise ist er sehr schnell und das war's dann auch. Ja, junger Spieler und so weiter. Kumbulla ist der Bakayoko 2.0 und eine gute Saison für ein Underdog-Team. Das war's seitdem. Oh, vielleicht wow. Seht ihr das ja ähnlich.
Wow. Shots fired. Ja, also der ganz große Abwehrboss, den sehe ich bei Kumbulla auch noch nicht, muss ich sagen.
Er hat natürlich auch von Mourinho es am Anfang nicht so leicht gehabt, ne? Also man hatte ja das Gefühl, dass der gar nicht auf den setzen will. so wie bei einigen anderen Spielern auch. Und ich weiß nicht, ob er es jetzt notgedrungen macht.
Ja.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Verletzungssituation da hinten gerade aussieht. Hm. Aber eigentlich ist das ja auch ein Spieler, der wirklich talentiert ist, und um den haben ja nicht umsonst auch alle anderen Großen geworben. Ich weiß nicht, dass wir den als Gran Colpo angekündigt haben, als er gewechselt ist.
Ja, stimmt. Ja. Ja, aber das ist natürlich auch wieder so ein Ding, was dann auch irgendwie so zu dieser ganzen Nummer mit Mourinho gehört, finde ich. Also, du hast vollkommen recht, wenn du so einen jungen Spieler da am Anfang, kannst du natürlich auch sagen, das ist seine alte Oldschool-Art, einen Spieler zu kitzeln. Aber es gibt halt auch Spieler, die brauchen vielleicht eher Vertrauen, um besser zu werden.
Ja, genau.
Schwierig. Jetzt haben sie den Salat.
Wir besprechen das in den nächsten Wochen nochmal ausführlich, würde ich sagen.
Würde ich auch mal sagen. Müssen nämlich trotzdem noch schnell durch die anderen Spiele rattern, hast du
mir aufgeschrieben. Ja, auf jeden Fall.
Okay, komm. Marius hat seinen ersten Arbeitstag, er will produktiv sein, er will auch noch hier für euch richtig abliefern.
Ja, wir reden uns dann in 2 Wochen wieder.
Ja, so. Pass auf, was müssen wir noch besprechen? Ah, Derby habe ich ein bisschen gesehen, wobei, Juve machen wir gleich, erst die anderen schnell.
Ja.
Was soll ich anfangen? Ja? Okay, Sampdoria gewinnt 2-0 gegen Empoli.
Guajarella ist wieder da.
Doppelpack, hallo. Zu Empoli müssen wir nichts mehr sagen, ne? Du hast gesagt, noch 1-2 Spiele gewinnen und dann reicht das.
Mhm, wird eng.
Wirklich,
also
damit, ne?
Also mit dem 2-Spiele-Gewinnen wird es eng auf jeden Fall.
Es sind jetzt halt nur noch, in Anführungszeichen, 9 vom Abstiegsplatz.
Mhm, genau, ja.
Venezia, Genua, 1-1. Komm, schon lange keine Floskel mehr dabei gewesen. Ein Punkt, der keinem der beiden Teams so wirklich weiterhilft.
Zu wenig zum Leben.
Zu viel zum Sterben. Ja, finde Venezia wahrscheinlich das Unentschieden sogar noch besser. Oder?
Ja. Da halten sie die wenigstens auf Distanz, klar. Und Cagliari hat sich auch nicht abgesetzt. Also da ist noch alles drin weiterhin.
Und Genua, was habe ich gelesen? Plessin ist irgendwie der erste Trainer, der Firma in Folge unentschieden spielt? Irgendwie sowas? Oder einer der wenigen, also irgendwann eine Statistik habe ich gelesen. Ich habe heute nicht alles vorbereitet, tut mir
das
leid.
Das ist auf jeden Fall das, was die RB Leipzig-Schule in Italien aus dir macht.
Okay. Ein weiteres 1-1 gab es zwischen Udinese und Lazio. Deulofeu, 5. Felipe Anderson, 45. Die Tore. Ich habe dann zur zweiten Halbzeit eingeschaltet, habe gedacht, wirklich, das war mein Ausklang am Sonntagabend. Und dann ist da nichts mehr passiert. Wobei, da ist doch noch einiges passiert, muss ich sagen. Da nochmal kurz der VAR-Hate. Wobei, ich finde es ja gut, wenn er sich nicht einschaltet. Aber manchmal erwischt man sich dabei. Da waren 2 Situationen dabei, wo ich sage, da hätte es in einem Topspiel wäre das gecheckt worden. Also es ist 2-mal für Udinese. Ich finde es beides okay, wenn man es laufen lässt. Aber es war schon so, wo ich gedacht habe, also mindestens für 1 von beiden muss Udine eigentlich einen Elfmeter bekommen. Also okay. Wo auch so, da war auf jeden Fall Kontakt da. Ja. So, und das wird so.
Das kam in der Zusammenfassung, glaube ich, nicht vor.
Ja, keine Ahnung. Vielleicht habe ich das auch falsch gesehen, weil ich unbedingt wollte, dass noch ein Tor fällt.
Ja, es war ja auch eng, ne? Also Makengo, was erlaube, hier den, ist natürlich schwer zu nehmen, aber Sascha sieht nicht so glücklich aus, wie er ihn frei vor dem Tor 10 Meter drüber schießt.
Das stimmt.
Und Molina dann ein bisschen zu genau gezielt in der Nachspielzeit.
Ja, richtig, noch eine große Chance gehabt, aber ja, auf Lazio-Seite einmal Honorable Mention Giovane Capral. Früh für Pedro, der verletzt raus musste. Fand ich gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Aber insgesamt Lazio gerade dann auch jetzt so, ja, nicht Fisch, nicht Fleisch. Gegen Porto verloren. Da hat Zaccagni aber mal wieder getroffen. Also das funktioniert gerade. Immobile hat Magen-Darm, der hat schon auch gefehlt. Da ist dann.
Ist also ein 2-1, also 1-2 in Porto kann man, glaube ich, auch mitnehmen.
Ist okay, glaube ich, ja. Und Udine, weiß ich gar nicht. Ja, die. Stimmt, die sind ja nur noch 3 vom Abstiegsplatz. Aber die haben ja sogar noch 2 Spiele weniger.
Ja, da also
das
da,
ist wieder
da muss die, es da muss es schon mit dem Teufel zugehen, dass die dann noch mal richtig reinrutschen, sage ich jetzt und dann.
Ja, aber ich habe die ja, glaube ich, ich habe die als Absteiger getippt, aber das ist halt so das klassische Ding, wo ich sage, so irgendein Jahr müssen sie mal fällig sein. Aber wenn du es dir jetzt halt auch die Aufstellung anguckst, da haben sie natürlich mit Deolofeo und auch Beto und selbstverständlich mit Tolga Arslan einfach auch so viel Qualität im Kader, richtig, als dass das dann runtergehen sollte.
Ist natürlich dann, weiß nicht, in letztes Jahr haben wir die ganze Zeit gesagt, die steigen ab, und dann ist es nicht passiert und dieses Jahr sagen wir, nee, die bleiben sicher drin und ne? Aber
ja. Die Fiorentina hat 1-0 gegen Atalanta gewonnen. Piontek.
Ja.
Mit dem Tor des Tages.
Dem liegt Italien ganz gut, ne?
Ja, das stimmt. Besser als die graue Hauptstadt.
Ja, 5-6 jetzt.
Das ist schon nicht so schlecht, ne? Ich finde ihn trotzdem overrated, muss ich sagen.
Ja, klar.
Du hast hier aufgeschrieben, Philipp hatte noch einen Hot-Take zu Florenz.
Genau.
Überlesen.
Philipp hat bei Twitter geschrieben, wie verrückt wäre es, wenn die Fiorentina ohne Vlahovic die Saison auf dem 4. Platz vor der Roma, Lazio, Atalanta und Juve beendet.
Auf dem 4. Platz?
Ja, also halte ich jetzt auch nicht für so wahnsinnig wahrscheinlich, aber...
Ja gut, das wäre super lustig auf jeden Fall.
Ja, genau, also träumen kann man ja mal.
Also wenn die Fiorentina in die Champions League einzieht, dann hole ich mir auf mein Trikot, das hier noch unbeflockt hängt, einen Piontek-Flock drauf.
Das ist doch mal ein Wort.
Hiermit aus. Nein, Saponara mache ich auf jeden Fall noch. Und wenn ich selber mit Edding draufschreibe.
Ja, das ist besser.
Ja, und Atalanta?
Ja, es ist so sehr wechselhaft im Moment.
Ja. In der Europa League Olympiakos geschlagen.
Doppelpack Gym City in der 61. und 63. Minute. Das hat er wahrscheinlich auch noch nicht so oft erlebt.
Das stimmt. Es war zu viel Fußball die Woche für mich. Es war zu viel Fußball, von dem ich zu wenig gesehen habe, um alles wirklich im Kopf zu haben. Bin maßlos überfordert. Deswegen lass uns noch ganz kurz das Derby ansprechen, weil wenn wir das jetzt mit Atalanta haben und Milan und Inter und Napoli, es hätte das klassische Juve-Wochenende sein können.
Ja.
Ich meine, wenn die da am Freitag vorlegen, ich gucke mir mal jetzt kurz die Tabelle an, wenn wir zwei mehr drauf rechnen, dann wären sie bei 49 gewesen, 5 nur noch hinter Napoli und halt auch schon 5 dann vor Atalanta auf einmal.
Die auch noch immer ein Spiel weniger haben. Ne?
Ja, genau, das gehört zur Wahrheit dazu. Aber das Derby gegen Torino endet eben 1-1, De Ligt getroffen und Belotti, De Gallo mit dem Ausgleich so nach einer guten Stunde. Und das ist eine absolut gerechte Punkteteilung gewesen.
Ja.
Denn, und ich will es gar nicht zu lang machen, ich will jetzt auch gar nicht, hier meine lieben Juve-Freunde, ich möchte es jetzt gar nicht auseinander und dezidiert besprechen, wer daran Schuld hat. Aber das, wie Juric Fußball spielen lässt, kommt Juve überhaupt nicht mit klar. Vor allem jetzt gerade, also war auch schon in der Vergangenheit so, aber jetzt gerade mit den Defiziten an Ballkontrolle, an Sicherheit, an gutem Aufbau, auch von hinten raus, Mittelfeld, ist dieser Giftigkeit, diesem Pressing, diesem Anlaufen, auch diesem mannorientierten Pressing, ist Juve überhaupt nicht gewachsen gewesen.
Es kommt ja nicht von ungefähr, dass Ivan Juric, auch gerade wenn man bedenkt, wen er alles so trainiert hat, durchaus soliden Punkteschnitt gegen Juve hat.
Ja, das hatte ich auch irgendwo gelesen, aber weiß ich im Detail, habe ich das nicht genau gesehen, was wie wo.
Ich auch nicht. Ich habe es gelesen, aber ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Ich glaube, es ist tatsächlich ein Punkt im Schnitt holt er.
Mhm.
Aber und dann halt die Frage, wie viele Serie A-Trainer das in den letzten 5 bis 8 Jahren noch von sich behaupten können. Gerade von so Mittelklasse-Clubs sind das wahrscheinlich nicht so viele.
Ja. Man möge sich mal vorstellen, was möglich wäre, hätte Juric auch eine Idee, selber Fußball spielen zu lassen.
Mhm. Ja.
Das geht ihm so ein bisschen ab.
Das stimmt
wohl. Das geht ihm so ein bisschen ab.
Was ja eigentlich kurios ist, weil wir uns ja teilweise auch zu Napoli diskutiert haben letzte Saison. Ne?
Ja, stimmt. Ja, mal gucken. Ja, wäre halt mal spannend. Aber ja, das wäre dann echt spannend zu sehen, was da dann passiert. Oder passieren könnte. Würde vielleicht auch nicht.
Und es ist natürlich auch keine wahnsinnig große Neuigkeit, aber wie groß sind die Hosentaschen von Bremer?
Oh ja. Heftig, Mann. Vlahovic hat ja überhaupt keinen Stich gemacht. Ne?
Ja.
Also der war abgemeldet. Der war
total.
Er war in the pocket of Bremer. Schön gesagt, Marius. Doch noch eine Sache zu Juve wegen der anstehenden Partie in der Champions League gegen Villarreal, wo sie einfach weiterkommen müssen. Sie müssen einfach weiterkommen.
Ja, klar.
Weil sonst ist es, glaube ich, richtig ungemütlich. Abwehrprobleme. Und da bin ich auch, ich glaube, es hat auch Vito geschrieben, da bin ich voll dabei. Und das ist auch das Thema, was ich schon in der Pirlo-Saison hatte, wo man einfach wirklich die Vereinsführung und die sportliche Leitung in die Pflicht nehmen muss. Das ist so blauäugig, dass du jetzt auch vor einem Champions-League-Spiel eigentlich nur wirklich De Ligt hast, der da ein gestandener IV ist, weil du weiterhin, so gut sie bei der Europameisterschaft waren, whatever, aber du kannst doch nicht die ganze Zeit davon ausgehen, dass es jetzt bei Chiellini und Bonucci immer noch alles gut, eine ganze Saison funktioniert. Ist mir unbegreiflich.
Ja. Literally vor anderthalb Jahren hatte Juve noch Demiral und Romero unter Vertrag.
Da ist tatsächlich einiges irgendwie verpennt worden in Sachen Kaderplanung.
Ja.
Ja. So. Du hattest es geschrieben, da ich sehe, dass die 50 Minuten jetzt rum sind. Erstmal kommt eine Frage von Benjamin zum Spielplan. Können wir die überhaupt genauso beantworten? Er hat gefragt, wann werden die nächsten Spiele terminiert? Ich tippe darauf, dass das in der ersten Märzwoche passiert.
Spätestens, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es jetzt am Montag, also am nächsten Montag passiert. Oder am Freitag vielleicht sogar schon, weil das sicherlich mit der Europa League zusammenhängt.
Ah, stimmt, ja.
Denn der nächste nicht terminierte Spieltag ist das Wochenende um den 13. März. Und genau davor findet das Hinspiel im Europa League Achtelfinale statt.
Und okay, macht Sinn.
Sagen wir, wenn Lazio jetzt ausscheidet gegen Porto, dann ergeben sich da ja ganz neue Möglichkeiten.
Ja, und bei Napoli auch, ne?
Genau.
Und wahrscheinlich werden sie dann aber auch nur, ich weiß nicht wann, das geht wahrscheinlich darum, dass er gerne ins Stadion gehen möchte.
Eventuell. Da gehe ich auch von aus.
Ich gehe aber eben auch davon aus, dass sie nur den hier 12., 13. und dann 19., 20. terminieren. Also bei zum Beispiel in der Bundesliga kommt, glaube ich, auch der neue Spielplan, aber da sind sie ja schon fast mit dem ganzen März, April durch, dass in der ersten Märzwoche bis fast zum Ende der Saison terminiert wird in der Bundesliga.
Ja, aber sowas kannst du in Italien vergessen.
Ja. Nee, also vielleicht hilft es dir ein bisschen, aber ich glaube maximal die nächsten zwei Spieltage werden dann terminiert. Also 12., 13. und 19., 20. März werden dann terminiert. Und dann ist ja erstmal noch mal ein bisschen Zeit und dann ist Länderspielpause und dann mal gucken. Aber vielleicht belehren sie uns auch eines Besseren. Man weiß es nicht. Im Zuge der Spielplanfrage hast du hier in unseren Notizen geschrieben, Tipprunde. Ich habe gar nicht reingeguckt. Ich glaube, würde sagen, dass ich ganz oft daneben lag dieses Wochenende. Sag uns doch einfach mal, wie es an der Tabellenspitze aussieht und der Rest interessiert uns nicht. Kannst mir auch gerne sagen, ob du den Spieltagssieg geholt hast, wenn es denn der
natürlich
Fall ist.
Natürlich nicht.
Okay.
Hier gehen wir rein. Ja, Gleichschritt an der Tabellenspitze. Also Moritz natürlich mit 12 Punkten Vorsprung Aber die ersten drei, also Nopillo, Nopati, Del Piero 10 und Moritz M88, alle mit 10 Zählern. Der Spieltagssieg ging an Sisu 89 mit gerade mal 15. Ist natürlich nicht, ja, wenn die Favoriten alle patzen, dann gibt es wenig Punkte. Das ist nicht überraschend. Ich habe 7 geholt.
Ui, das ist auch nicht so viel.
Nee.
Aber, dass der Spieltagssieger Sisu heißt, bringt mich zur Überleitung. Du hattest geschrieben, wenn wir jetzt schon 60 Minuten auf der Uhr haben, sind es nicht ganz, aber fast, schieben wir die 90s 11 in eine der nächsten Folgen und das würde ich dann hier gerne einmal beantragen. Dann kann ich mich nämlich auch ein bisschen besser darauf vorbereiten.
Der Joker ist gezogen.
Die besten Serie A-Kicker, die Squadra Eterna der 90er Jahre, das wollen wir machen. Aber
wir können ja sagen, woher die Idee kommt.
Genau, das können wir sagen. Und wir können sagen, dass ihr bitte schon mal bis zur nächsten Folge eure Einsendungen hier platziert in den üblichen Kanälen. Squadra Eterna, 90er. Und schon mal mein Take, wenn du gleich sagst, wo es herkommt, da könnt ihr euch auch inspirieren lassen. Mein Take ist auf jeden Fall, wer Sisu nicht reinnimmt, der kriegt ein Problem mit mir. Nein, nein. Aber tatsächlich, ich glaube, in der Ausgangself, die gesehen wurde, ist Nedved drin, aber dafür kein Zidane. Und da können wir dann gerne das nächste Mal auch nochmal ausführlicher drüber diskutieren, wie du das siehst, Marius. Aber
absolut, absolut. Also der Guardian hatte vorgelegt und das wurde dann an uns herangetragen. Ich glaube auch von Marc und Vito.
Mhm.
Und ja, macht euch da mal Gedanken drüber. Ich habe eine Vorauswahl getroffen und hätte jetzt einfach geballert, wenn wir es okay. Gemacht hätten.
Weißt du was? Ich mache auch eine Vorauswahl. Wir einigen uns das nächste Mal drauf. Mhm. Und vielleicht kann der liebe Leon Herzog dann veranlassen, dass wir die sogar auch mal wieder grafisch aufbereiten, weil da ist der Faktor ganz gewiss ein großer.
Mega. Mega. Ihr wisst, 90er Jahre, mehr ging nicht.
Würde ich mal auch mal sagen. Und ja, das wurde auch schon angesprochen, es wird wahrscheinlich der ein oder andere Milan-Spieler drin vorkommen. Ja, und auch, ich weiß, dass Parisi in den 90er Jahren sehr gut gespielt hat. Schreibt es mir in die Kommis, macht mal schon eure Aufstellung, wir freuen uns sehr drauf. Sollte jetzt nicht doof klingen, ich wollte gerade nämlich eigentlich auch noch sagen, weil du auch wieder gesagt hast, da die Anregung kam auch schon wieder von zwei Hörern. Mag ich sehr gerne, wie aktiv ihr alle da seid und an der Liebe zum italienischen Fußball mit uns teilhabt und uns teilhaben lasst an dem, was ihr so drüber denkt. Vielen Dank dafür. Das soll es gewesen sein. Hat sich richtig gelohnt, dass wir die späte Schicht eingelegt haben. Napoli ist nicht Tabellenführer. Trotzdem mal schön, dich direkt vorm Schlafen gehen zu sehen. Marius, ich kann euch noch sagen, dass bei Bologna Spezia aktuell, wo wir jetzt aufzeichnen, macht überhaupt keinen Sinn, noch 15 Minuten zu spielen sind, steht 1-1. Ich glaube, ich gucke jetzt noch ein bisschen Fußball.
Geil.
Und dann lade ich den Podcast für euch
hoch. Endlich mal wieder ein 1-1.
So, verdammt, damit hätten wir Geld machen können, ne? Mhm. Kommt gut durch die Woche, Marius.
Du auch, ihr auch.
Ganz beschwingte Arbeitsstunden. Du wirkst sehr gut erholt. Das gefällt mir. Bleib es, bleib gesund. Und ihr natürlich alle auch. Bis ganz bald.
Ich wünsche dir nicht zu dollen Wadenmuskelkater morgen. Wir sehen uns nächste Woche und hören uns. Macht's gut.
Funks.